wenn das jetzt eine gewisse Art von Plays hat oder irgendwas oder irgendwelche Millionen Klicks für irgendwas. Und da denke ich mir so, was ist denn los mit euch? 1 Million Leute haben das angehört. Und wenn es bei mir 30.000 sind, ist das dann, was wollen wir mit diesen Zahlen überhaupt? Das ist überhaupt komisch, dass das überhaupt da steht. Können wir das nicht weg da? Wen interessiert das?
Hallo meine Lieben, ich spreche heute mit Paul Blut. Der Paul ist Musiker, veröffentlicht seit mehreren Jahren unter seinem eigenen Namen, schreibt Theatermusik und ist unter anderem Sänger bei den Bands Viech und Martha. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf dieses Gespräch. Der Paul und ich haben uns nämlich im Herbst 2008 kennengelernt. Wir sind damals gerade beide frisch nach Graz gekommen für Studium. Für dieses Gespräch bin ich nach Liesing im 23. Wiener Gemeindebezirk geradelt. Und auf der Fahrt dorthin in Pauls Studio ist mir eine lustige Geschichte eingefallen, nämlich, ich kann mich nämlich nur genau an den ersten Moment erinnern, wie wir uns gesehen haben. Das war eben gerade Herbst 2008 auf der Grazer Kunstuniversität. Es war die erste Vorlesung Musiktheorie beim Professor Nachtmann. Ich kann mich nur erinnern, dass die Vorlesung schon gestartet hat und mit ein bisschen einer Verspätung sind dann drei junge Männer bei der Tür, alle mit einer Sonnenbrille auf, was mir damals sehr cool vorkam. Und das war unter anderem der Paul, der Andi, mit dem der Paul dann später die Band Viech gegründet hat, und der Philipp, mit dem ich dann ganz lang in der Band Farewell to Ghost gespielt habe. Paul, hast du dir damals in diesem Herbst 2008 vorstellen können, dass du fast vorwärts ungefähr 15 Jahre später da sitzt und sozusagen hauptberuflich Musik machen wirst?
Ich kann mich nur erinnern, dass ich manchmal vor dem Einschlafen so mir gedacht habe, man, wie werden das wohl, wenn ihr das jeden Tag machen könnt? Und das war dann schon ein Wunsch, auf den ich hingearbeitet habe, aber immer mit einem sehr realistischen und praktischen Hintergedanken, dass ich mir gedacht habe, das wird sich einfach nicht ausgehen, wie soll denn das irgendwie ausgehen? Voll, und auf einmal ist es doch, ich weiß auch nicht genau, aber eigentlich, ich habe mir schon gewünscht, aber auch nicht konkret, ich habe nicht gewusst, okay, was sind denn meine Stärken in dem Ganzen, in der Musikwelt, und wie kann ich mich da einbringen, was macht Sinn. Ich habe gewusst, dass ich kein großer Instrumentalist bin, dass ich nicht irgendwie da irgendwie auf einer Schiene da irgendwie voll abfeiern kann, aber ich habe gewusst, dass ich viele Ideen habe und viele Ideen gern und gut auf Band bringen, und das mache ich heute eigentlich auch noch, und das ist irgendwie so mein Ding, was ich mache, schnell Ideen festhalten, bevor sie wieder wegfliegen.
Gab es irgendwann den Punkt, Paul, wo du dir gedacht hast, das könnte sich ausgehen, ich könnte diesen Sprung schaffen?
Ich habe 2017 dann nach unserem gemeinsamen Studium in Graz, habe ich dann in Wien als Volksschullehrer gearbeitet, als Musiklehrer in der Volksschule, und da habe ich gerade mein erstes Soloalbum aufgenommen, das Lieder vom Tanzen und Sterben. Und da war so kurz der Sprung, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie stößt das gerade auf große Resonanz in unserem Breitenfeld heißt, große Resonanz, dass ich einfach viel Konzerte spielen kann. Das war irgendwie dann dieser Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe so viel Konzerte zum Spielen, dass ich nicht mehr freikriege von der Volksschule, dass ich da irgendwie hinfahren kann. Im Job war ich sehr unzufrieden, habe irgendwie schlecht traumt, habe irgendwie gemerkt, okay, das ist nicht das Richtige für mich, obwohl ich gerne mit Kindern arbeite. Gleichzeitig habe ich diese tieftraurigen Lieder aufgenommen. Und habe irgendwie gemerkt, okay, das sind zwei Welten, die sich nicht mehr nebeneinander ausgehen, zumindest nicht mit der Gewichtung, wie es war. Und dann habe ich gekündigt, und dann war dieser Sprung eben greifbar, und ich habe das probiert einfach. Es war jetzt auch nicht so viel zum Verlieren, weil sonst geht man wieder zurück in die Schule oder was weiß ich was. Aber voll, das hat dann irgendwie funktioniert, und ich bin wirklich sehr dankbar, dass das irgendwie geklappt hat.
Wir haben uns ja schon ziemlich bald kennengelernt, nur ganz am Anfang deiner Karriere, wenn man so will. Ich habe das dadurch super mitverfolgen können, wie du die beschäftigst damit, wie du als Künstler entwickelst. Ich kann mich erinnern, du hast da damals ein Buch gekauft, Mastering Audio, wo ich mir damals gedacht habe, wozu? Du irgendwie immer schon weitergedacht oder das Internet durchforstet, wie kann man sich ein Newsletter aufbauen oder die Reichweite vergrößern. Also ich habe das Gefühl, das schaut dann von außen immer so aus, so ja, jetzt klappt's. Aber in Wahrheit stecken da halt eigentlich dann ja 10 Jahre Vorarbeit drinnen.
Das stimmt, ja, klar, da steckt viel dahinter. Vielleicht ist auch irgendwie der Ansatz oft ein falscher, dass man irgendwie, ich auch als junger Mensch, irgendwie dauernd versucht, das zu monetarisieren und dauernd die Reichweite zu erhöhen, anstatt zu sagen, ich gehe dort jeden Tag hin und mache einfach meine Runden wie beim Radlfahren oder so, oder irgendwie, oder meine Wiederholungen und schreibe meine Lieder und dann schaue, was passiert. Und wenn ich jetzt an viel so Hilfen denke im Internet, wenn man so Blogs durchschaut oder irgend so zeigt, dann ist jetzt sehr oft der einzige Aspekt irgendwie, der behandelt wird oder erklärt wird, oft dieser Marketing-Teil und dieser Social-Media-Teil halt, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Und wovon ich mir auch voll gerne losgesagt habe von diesem Spiel, wie wir musiziert haben gemeinsam, zu dem Zeitpunkt war Social Media noch kein so ein großes Ding, da hat es zwar Facebook Game irgendwie, aber da war noch keine Notwendigkeit irgendwie so, dass man so steil geht in dem Gebiet. Jetzt finde ich, eigentlich ist das eines von meinen großen Stärken, dass ich nicht abhängig bin von diesen Plattformen, sondern mir eben, wie du gesagt hast, mit Arbeit davor ein Newsletter und eine Homepage aufgebaut habe und ein Label und ein Online-Shop, wo man unabhängig ist von diesen ganzen Faktoren, die man überhaupt nicht steuern kann und wo ganz andere Interessen dahinter stecken, wie gute Musik oder ehrliche Musik an Menschen zu bringen oder so.
Du schaffst das ja ohne Social Media trotzdem zum Beispiel mich zu erreichen. Ich habe über den Newsletter lustigerweise dann im Monat, zwei Monatsrhythmus immer ein bisschen Bescheid gewusst. Mhm. So ein Newsletter, da steckt ja viel Arbeit dahinter, denke ich mal. Der wächst ja über Jahre.
Ich würde gerne was schreiben, was ich gerne selber lesen würde. Ich glaube, das ist so, einerseits die Musik möchte ich gerne schreiben, die ich selber gerne hören möchte und ich möchte das in Newsletter verfassen, wo ich mir denke, wenn ich den kriege, würde es mir nicht anfeiern oder so. Oder würde es mir im besten Fall freuen und ich würde da ein bisschen Zeit gerne verbringen damit und reinhorchen, wie diese Lieder entstanden sind und so. Und ganz viel von diesen Standard-Newsletter, die schauen oft so aus wie so Spam-E-Mails. Und sowas ist natürlich, das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte so wenig Grafik wie möglich. Ist gar nicht so leicht, dass man diese Grafiken überall wegkriegt. Grafiken haben sicher auch was Tolles, wenn man jemand ist, der mit Grafik arbeitet. Das mache ich aber nicht. Aber genau, deswegen bin ich auch nicht auf Instagram oder so, weil das hat ja nichts mit mir zum. Ich bin ja kein Video- und Fotoartist. Das macht irgendwie keinen Sinn. Naja, aber Newsletter, genau, weil diese Tipps sind oft auch, dass man sehr oft Newsletter ausschickt, so jede Woche oder so, oder alle zwei Wochen. Ich denke mir, ich möchte nicht jede Woche oder alle zwei Wochen von einem Artist, selbst den ich voll gerne habe, hören. Ich möchte gern einmal, wenn es was Neues gibt, im halben Jahr von mir raus, wenn es dann die Konzerte, oder sonst halt, wenn es einen neuen Song gibt, schon, dann kann man schon öfter irgendwie, aber nicht da irgendwie das Vertrauen von jemandem, der mir die E-Mail-Adresse gibt, dann gleich wieder weghauen, indem ich den bombardiere mit Werbe-E-Mails, dass er bitte das und das kaufen soll.
Was denkst du generell von Social Media aus? Findest du das gut? Findest du das schlecht?
Nein, ich finde es nicht gut. Ich finde es schlecht. Ich würde es abtragen, wenn es kommt. Ich kann es aber nicht abtragen. Ich möchte keine App. Ich möchte kein WhatsApp haben. Das finde ich einfach geschissen. Nicht nur mit dem Punkt, dass das quasi diesen Silicon Valley-Typen halt irgendwie gehört. Ich finde es auch vom, was es mit mir macht. Ich habe es ja gehabt, also iPhone, und dann schaut man in der Früh diese Nachrichten durch und dann hat man überall diese Gruppen, Arbeitsgruppen, Familiengruppen, Freundegruppen, XY, und dann, wenn es heißt, wir treffen uns, dann sagt jeder ab. So, also natürlich überspitzt formuliert, aber ich finde, man sollte diese Sachen nochmal überdenken mit diesem Smartphone. Mein Kind möchte es nicht einfach so geben. Ich habe da gehört, Steve Jobs und der Bill Gates haben beiden ihren Kindern nicht erlaubt, bis 18 mobile Geräte zu benutzen. Dann weiß man schon, was da drin steckt eigentlich.
Also ich halte es auch für sehr gefährlich, verwende selber Social Media so wenig wie möglich, mit dem negativen Aspekt natürlich, dass es sozial, wie du sagst, also WhatsApp ist eigentlich, wenn man da nicht ist, dann ist man irgendwie komplett abkapselt. Wenn man nicht auf Instagram ist, findet man als, sag jetzt mal, als Artist nicht statt oder als Kreativer, wie auch immer, ja. Egal was man macht. Paul, wir haben uns einmal am Weg in die Arbeit getroffen, ich glaube öfter sogar. Wir haben geschaut, dass ich so um 9 im Büro bin und du offensichtlich hast geschaut, dass du um 9 im Proberaum bist. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Hackler. Bist du quasi ein Arbeitstier oder bist du einer, der sich von der Muse küssen lassen muss?
90% von meiner Arbeit ist ja, ich fahre genau in diesem Raum, wo du jetzt sitzt, setze mich her und überlege, was ich jetzt Schönes machen kann. Ich finde, da geht es gar nicht so wie in diese ganzen Produktivitätsgeschichten um. Also es geht nicht um Produktivität, sondern um einfach jeden Tag einfach herkommen und das einfach machen und das irgendwie so schön zu gestalten und auch so lustig für uns selber, dass man das auch gerne machen möchte. Und die letzten 10 Jahre mache ich das einfach jeden Tag, dass ich einfach in einen Raum fahre. Und der Raum muss jetzt nicht besonders schön sein, da brauche ich jetzt nicht Akustik-Treatment-Geschichten. Ich brauche einfach irgendeinen Raum, wo ich keinen störe für 2-3 Stunden. 2-3-4 Stunden und dann den Rest kann ich mit Kopfhörer arbeiten, das ist mir dann wurscht. Und dann muss ich nur eine Stunde E-Mails beantworten und dann hole ich die Kinder und dann geht's nächsten Tag wieder weiter. So. Macht das Sinn für dich?
Absolut, ja. Also schon also über die Routine. Du schreibst, ich glaube auf deiner Website habe ich es gelesen, vom Jagen und Sammeln. Mhm. Und das ist ja dann quasi das Sammeln halt. Also schauen, was ergibt sich, ja, was entsteht halt. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist dann vielleicht die Phase, wo man schaut, was mache ich jetzt damit oder wie kann ich es verarbeiten sozusagen.
Ja, ganz genau. Ich finde das ein super, es ist ein großartiger Arbeitsprozess, weil ich muss mir nie im Projekt die Frage stellen, was würde ich für diesen Teil machen? Ich habe überhaupt keine Idee, sondern bei mir startet dann meistens so, also jetzt habe ich zum Beispiel einen Auftrag für ein Theaterprojekt und für ein Filmprojekt. Und da gibt es dann ganz klar diese Szenen, diese Cues. Okay, da ist der Cue, was weiß ich, Begräbnis, da habe ich sehr viel Demos oder sehr viele Tracks. Und dann schaue ich in mein Archiv oder eigentlich in meine Materialsammlung, ich könnte das gerne am Computer dann sagen, und da sind halt dann gelistet halt Demos in MP3s und die schmeiße ich dann einfach nur so intuitiv in diesen Ordner rein. Und dann kann ich weiter in die Tiefe gehen und sagen, okay, resoniert das auch mit der Regisseurin, mit dem Regisseur, mit mir, mache ich das Demo nochmal auf, nehme es einfach nur als Textur, als Hintergrund, als Idee. Parallel dazu mache ich immer wieder, schaue ich, dass ich diese Materialkiste immer wieder auffülle. Ich bin aufgewachsen in einer Schlosserei in der Obersteiermark und da war so, einmal in der Woche ist der Eisenhof gekommen. Das war aus Lietzen so ein Materialzubringer. Und der hat dieses Material gebracht in die Werkstatt und die Schlosser haben halt dann was damit aus irgendwie gemacht. Und ich finde, das ist ein schöner Zugang, von ich auch, bin ja nicht der Erste, der von diesem Materialding spricht. David Lynch spricht von Feuerholz sammeln. Das finde ich auch einen schönen Begriff, wenn man dann alles am Tisch schaut und dann die Hitnotes sind und dann irgendwie schaut, was da irgendwie die Rauchschwaden überbleibt. Aber jedenfalls ist dieser Ansatz mit Sammeln, Ausstrahlen und dann in die Tiefe gehen ein sehr, sehr befriedigender.
Wenn man sich im Pauls Raum so umschaut, wahnsinnig viele echte Instrumente. Da steht ein Klavier, ein Riesenregal an der Wand mit haufenweise Büchern, Kisten. Die Wände sind voll mit Zetteln, mit Arbeitsanweisungen, teilweise Notationen. Ich habe ja schon Musiker und Musikerinnen kennengelernt, die mittlerweile fast ausschließlich mit dem Laptop arbeiten. Beim Paul wirkt es umgekehrt, wie wenn er versucht, die Arbeit am Laptop aufs Wesentliche zu reduzieren. Was genau ist das, was dich am Analogen und an diesem Haptischen so fasziniert?
Die letzten 4-5 Jahre bin ich ins Kassetten, die Kassettenwelt ein bisschen gefallen und würde gern am liebsten alles mit Kassetten machen. Ich merke aber, da gibt es irgendwie Grenzen, wo ich dann, wie beim Film, ich kann jetzt nicht den Leuten da die Kassetten dann hinschicken für die Cues und dann wissen sie zu, das geht auch nicht. Aber rein fürs Demos aufnehmen, was ich vorher gesagt habe, zum Materialsammeln, das ist natürlich ein extrem cooles Teil, weil bei so Materialsammlungen, bei Grundideen gibt es nicht mehr wie 3-4 Spuren, ein paar Ideen, eine Minute Länge oder so. Und das ist halt perfekt, da brauche ich keinen Laptop mitnehmen, ich brauche nichts einschalten, ich sehe diese Waveform am Computer nicht, ich habe keine MIDI, irgendwas. Voll, und dann bleibt es einmal wieder liegen und dann kann ich es vielleicht noch in 2-3 Monaten wieder anhören und freue mich drüber. Ich finde schon auch Technik immer wieder spannend und ein Laptop an sich ist natürlich auch mega. Ich meine, ich kann mit diesem MacBook Air, das hat, da kann ich 5 Millionen Spuren einladen. Ich weiß auch nicht genau, wie man das jemals, warum brauchen Menschen mit dem Audio machen überhaupt noch größere Computer? Ich check das gar nicht, weil das kann alles in einer Orgenqualität. Das ist schon sehr geil und ich möchte da nicht irgendwie auftreten, als wäre irgendwie so ein Purist, der sagt, alles Digitale ist schlecht. Nein, ich benutze das eher genauso. Aber zum erste Ideen sammeln, ist einfach das Kassettendeck eine sehr feine Lösung für mich.
Und auch dieses Endgültige finde ich bei Analogen spannend. Also beim Computer hast du die Möglichkeit, bei der Albumproduktion bis am letzten Tag das noch zu verändern. Und beim Tape jetzt oder bei einer Kassette bist du halt dann irgendwo ein Stück weit auch immer wieder gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja, glaube ich, auch beim Kunst, Musik machen auch irrsinnig wichtig. Also im Computer kannst du das halt ewig lang rauszögern, weil wenn das Plugin sozusagen noch offen ist, kannst du das halt bis am letzten Tag immer noch ändern. Und ich habe in der Recherche, habe ich natürlich wieder versucht, mich ein bisschen in die Diskografie einzuhören und das aktuelle Viech-Album. Ich habe es so empfunden als Momentaufnahmen, wo ich ein paar Mal einfach auch schmunzeln habe müssen. Und das ziemliche Gegenteil von dieser High-End-Production.
Ja, voll. Das ist so passiert. Das ist irgendwie so passiert. Das war nicht so geplant bei diesem Viech-Album. Und ich mag High-End-Geschichten schon auch voll gern. Manchmal ist es auch okay, wenn es scheppert und wenn man irgendwie hört, was da so passiert. Ja, hat mir schon sehr gut gefallen, diese Viech-Aufnahmen. Was du gesagt hast, beim Digitalen kann man immer wieder zurückgehen. Das stimmt. Da muss ich aber auch dazu sagen, der Typ war ich nie und ich habe mir immer gut oder kann nach wie vor gut Sachen einfach abschließen und sagen, okay, das ändert jetzt nicht mehr viel. Die 10% sind mir jetzt ein bisschen nicht egal, aber bin ich nicht der Typ, der was so eindüftelt in so Mixes und so. Da bin ich nicht. Ich bin ja kein Mixer oder so. Ich bin ja kein Tontechniker. Ich nehme so meine Sachen selber auf, aber ich bin niemand, der jetzt sagt, ah, das ist zu 400 Hertz oder so. Das interessiert mich nicht so.
Fällt dir das Abschließen generell leicht, Paul?
Ja, schon. Ich finde halt auch, dass so Demos oft dann besser klingen wie so die letzten Versionen. Vielleicht hilft mir die Gedankenbrücke, dass ich mir denke, nicht jedes Lied muss fertig sein, wenn ich es abschließe, sondern es kann ja auch später wieder verwendet werden bei einer anderen Produktion oder so. Also gerade diese Theatergeschichten sind sehr, sehr tolle Impulse ich arbeite gerne mit der Sarah Ostertag zusammen, die gibt mir immer wieder Aufträge, die unglaublich schwierig sind, oder Aufträge, so Ideen, wie ein Lied über die Stadt Steyr zum Beispiel zu schreiben, ohne dass ich jemals vorher in Steyr war und nichts von der Stadt irgendwie weiß, und dann halt mit Literaturrecherche und vor Ort halt irgendwie versuche, so ein Monstrum an Lied da zusammenzuschustern, auf das ich jetzt im Nachhinein total stolz bin. Hätte ich aber nie gemacht, wenn es nicht den Impuls gegeben hätte von einer Regisseurin in dem Fall, dass man sowas macht halt irgendwie.
Das Steyr in Oberösterreich ist das?
Ja, genau. Aber genau, dass man eben für so, wenn man einen Impuls kriegt, und dann sagt, okay, das macht man mal für das Stück. Und dann später habe ich, obwohl das Lied für das Stück fertig war, habe ich dann trotzdem noch weitergearbeitet an dem Lied. Es gibt verschiedene Stufen von fertig, würde ich damit sagen. Und das ist ja auch voll nah bei Dylan oder so. Also Bob Dylan, der irgendwie sagt, die Nummer ist nie fertig. Und das muss sie auch nicht sein. Und das finde ich einen angenehmen Ansatz als Songwriter.
Schöner Zugang, ja. Also zu sagen, okay, diese Veröffentlichung, macht es jetzt fertig für die Platte, Kassette, CD, was auch immer, ist halt der jetzige Zeitpunkt, zu dem ich sozusagen dann an den Hörer oder die Hörerin bringe, aber das heißt ja nicht, dass das Lied dann immer so bleiben muss. Mir fallen so viele Sachen ein, die ich dann immer nur fragen will, weil jetzt hast du gesagt, quasi der Auftrag war, einen Song zu schreiben über Steyr. Wie wichtig sind die Orte, für die du beschreibst, das zum Beispiel auf deiner Website bei der aktuellen Soloplatten von dir? Ja, total genau, wo welcher Song entstanden ist. Erste Frage, warum ist das so wichtig für dich? Und zweite Frage, ist es Zufall, dass jeder Song dann woanders entsteht?
Man muss dazu sagen, das ist Herbarium. Das aktuelle Album ist halt eine Sammlung an verschiedenen Dingen, die ich über die Jahre gefunden habe. Ich finde, jedes Album ist irgendwie anders. Bei dem Album war es irgendwie schon, dass man wirklich Sachen mitnimmt von verschiedenen Orten und dann daheim irgendwie am Tisch ausstrahlt und schaut, irgendwie was ist da dabei, das, was man cool findet oder was Resonanz auslöst oder wie auch immer. Und da waren eben immer wieder diese Lücken, das erste Lied, das Steyr-Lied, ein Lied vom Semmering, natürlich von mir daheim. Und ob Orte wichtig sind, ja, ich denke schon auf jeden Fall, sicher. Also ich, neben meiner Zeit, wo ich da in diesem Raum sitze, bin ich ja viel unterwegs und schaue, dass ich in die Welt rauskomme und dass ich irgendwie Sachen sehe und dass ich natürlich einfach lese. Ich lese voll gern Romane und in diese Welten, in denen man sich da begibt, von denen kann man natürlich auch zehren und kann man dann schauen, ob man irgendwas irgendwie einfließen lässt. Orte sind natürlich wichtig, aber halt alles, was mit diesen Orten dazugehört, Geschichte, Zeit, Menschen, ja.
Wenn man sich mit deiner Kunst beschäftigt, kommt immer wieder das Thema Berge und Tod vor. Du thematisierst da Todesfälle innerhalb deiner Familie.
Berge und Tod sind schon zwei zentrale Themen, wo der Wahnsinn nur herumkreist, manchmal, die was das erste Album irgendwie so eingebettet haben.
Eine der frühen Erinnerungen, damals zur Grazer Zeit, sind wir 4-5 Mal die Woche in Lokalen gesessen, also mehr in Lokalen wie woanders.
Ja, das stimmt, wir waren viel fort.
Und irgendwann, das war wir in dem Lokal in Graz, im Music House, und irgendwann hast du beiläufig erwähnt, ja, du hast einmal einen Autounfall gehabt und dann bist du aus dem Fenster gesprungen. Damals mit 20 war das, arg, kann ich nicht umgehen. Also das kann ich nicht verarbeiten, das geht links rein, rechts wieder raus, weil da gibt es nichts, wie ich das irgendwie verarbeiten konnte. Wie schwer ist so ein Thema aus seiner persönlichen Geschichte öffentlich zu machen? Wie schwierig ist das?
Es war eigentlich nie schwierig und das hat mir erstaunt mich immer noch. Also dass ich jetzt nicht mehr denke, bitte reden wir nicht über das, sondern schneiden wir das raus. Ich finde das jetzt nicht, also der Suizid ist jetzt nicht ein Zeichen von Schwäche für mich, dass ich mir denke, okay, das erdrückt mich und das ist irgendwie eine Todessünde, der mir, also Sachen, die was mit Suizid irgendwie einhergehen. Ich bin sehr froh, dass mir nicht geglückt ist, dass ich bin vom Balkon gesprungen und dann vor ein Auto. Das war also eine total blöde Aktion, die im Rausch passiert ist, Schlafentzug, blöde Mischung. Ich war eher erstaunt im Nachhinein, wie lange ich eigentlich brauche, damit ich wirklich vom Alkohol wegkomme. Wie stark einfach diese Droge auf mich wirkt, wie stark junge Erwachsene in ein Setting reingeworfen werden, gerade im Land, wo man einfach ich würde nicht sagen, dass man gedrängt wird, besoffen mit dem Auto zu fahren, aber es gibt sehr wenig Alternativen, wo man wieder heimkommen möchte im Winter und man möchte nicht irgendwie eine Stunde durch den Schnee stapfen oder so. Wenn meine Geschichte dazu beitragen kann, dass man da vielleicht doch einmal überlegt, ob so ein Nightline-Taxi eine gute Idee wäre oder ob die Gemeinde vielleicht, ob man da einen Bus irgendwie, was auch nicht, dann wäre das doch irgendwie eine gute Idee.
Paul, als Künstler oder Künstlerin verbringt man ja wahnsinnig viel Zeit alleine, sei es jetzt in deinem Fall teilweise als Solokünstler ja auf Tour, aber im stillen Kämmerlein, wo du arbeitest, kennst du so Gefühle wie Einsamkeit? Fühlst du dich manchmal einsam?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich ja Wochen unterwegs bin mit der Familie, was ich genieße und so, aber ich habe das Gefühl, okay, ich brauche jetzt wieder Zeit allein. Ich brauche jetzt wieder irgendwie Zeit, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich meine Sachen mache, meine Zettel auspacke. Und da geht es mir dann gar nicht so um die Musik, glaube ich. Ich glaube, da geht es mir einfach wirklich, also ich bin gern allein, ja.
Gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen alleine und einsam und so weiter. Das ist eh klar, braucht man.
Stimmt, aber nein, ich fühle mich eigentlich nicht einsam. Ja, ich finde, wenn ich jetzt da allein bin, habe ich auch nicht das Gefühl, ich bin da irgendwie ganz einsam, sondern das sind eh, da habe ich eh genug Sachen in meinem Kopf, die irgendwie fast alles mit mir herumschwirrt, keine Ahnung.
Das kenne ich sehr gut, was du beschreibst, ja. Eben diese Sachen, die herumschwirren, da muss man dann sozusagen in der Isolation, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man muss halt dann lasen, damit man das wieder ordnen kann. Und unterwegs tue ich mir da persönlich schwer. Mhm. Also ich lebe gerade in einem Tiny House in Mauerbach und experimentiere da gerade ein bisschen mit der, erstens mal mit dieser Wohnform, quasi auch Leben außerhalb der Stadt. Mhm. Und unternehme halt dann in der Früh und am Abend immer Spaziergänge im Wald und ohne Handy, man dort folgt nochmal kein YouTube zu schauen. Das war irgendwie die einzige Regel. Die kreative Quelle fängt dann an zum Sprudeln, aber erst wenn man sich wieder abschaltet von dem Ganzen, das wird ja irgendwie gefühlt ertränkt von diesem ganzen Entertainment, Netflix. Was soll mein Gehirn da jetzt kreativ sein, wenn es eh von A bis Z alles online findet? Ja. Wie gehst du da um mit diesen Ablenkungen beim Arbeiten?
Ich muss mir da einen Blocker reinhauen, weil sonst kriege ich nichts weiter. Weil sonst fahre ich rein, wenn ich aufs Klo gehe, ist automatisch, dass ich einfach den E-Mail-Browser aufmache und dann habe ich da 20 neue E-Mails und der Tag ist ja schon wieder. Ich weiß ja nicht genau, das geht dann irgendwie so zack, zack, zack. Aber sonst, wenn ich meinen Computer einfach normal benutze, dann hänge ich einfach nur von diesem Kastel. Ich komme da nicht weg. Ich glaube, ich bin nicht auch ein Mensch, der extrem leicht süchtig ist. Und ich merke, dass ich auch sehr stark süchtig bin nach Musik und nach Musik machen. Dass ich die Sucht aber nicht unterdrücke, sondern halt irgendwie fördern möchte. Ich habe ja vorher lang mit dem Chicken, also mit dem Rauchen irgendwie versucht aufzuhören, habe dann einmal aufgehört, ein paar Jahre, dann wieder angefangen. Jetzt bin ich seit 2 Monaten, habe ich wieder aufgehört. Aber ich merke so auch diese, dass ich einfach sehr leicht zu haben bin für Drogen aller Art, was ein extremer Schatz ist.
Der Paul und ich haben an der Stelle dann nur länger gesprochen über YouTube, Social Media, das Internet und wie das für kreative Menschen gleichzeitig Fluch und Segen sein kann. Wir kommen im Gespräch drauf, dass wir in vielen Dingen gleich ticken, dass wir zum Beispiel regelmäßig meditieren oder Tagebuch schreiben. Und wir sprechen dann weiter über Spiritualität und welche Rolle die in Pauls Schaffen eigentlich spielt.
Unsere Religion ist, wer verdient mehr, follow the money, das ist gerade der Zug und das ist das Ort von, der Ort von Glauben, den wir da gerade irgendwie ausgeliefert sind oder wo wir da mitmachen. Und da gibt's keine Kontemplation. Und wenn Meditation, dann nur, damit man da nicht besser funktioniert, was halt auch wieder völlig absurd ist. Dass irgendwie eine Art von spiritueller Übung ist, ohne Nutzen. Und so begreife ich es schon auch. Es hat zwar wirklich einen Nutzen dann im Alltag, aber gleichzeitig ist es einfach auch was sehr Sinnloses, was irgendwie cool ist.
Wie wichtig ist Spiritualität für dich?
Immer wichtiger und gleichzeitig ist es auch voll schwierig, das Wort überhaupt schon irgendwie zu einzugrenzen. Was meinst du jetzt eigentlich damit? Weil jeder versteht das ein bisschen anders.
Glaubst du an irgendwas?
Ja, ich wollte gerade sagen, meistens hängt es dann mit Glauben zusammen und ich glaube nicht, weil Glaube für mich mit dem Christentum so stark verbunden ist und ich fühle mich wohler mit dem Gedanken, dass ich was spüre. Wenn ich an mein Kind denke, an Josi, der fragt mich auch, hey, woher kommen die Menschen und woher kommt der Regen? Natürlich kann man das alles als aufgeklärter Mensch wissenschaftlich erklären. Aber dass irgendwie das Leben aus dem Wasser kommt, aus dem Meer oder so, wenn ich ihm das so sage, dass die ersten Lebewesen aus dem Wasser ausgestiegen sind, ich meine, das finde ich einfach extrem großartig. Und auch diese ganzen, eigentlich glaube ich, geht es mir gar nicht so bei Spiritualität um Glaube, sondern eher um diese Geschichten, die dann verloren gehen. Und auch, dass nicht jede Geschichte wahr sein muss, um trotzdem schön zu sein und trotzdem einen Wert zu haben. Und es gibt ja auf der Welt so viele Genesis-Geschichten, so viele Geschichten, wie die Welt entstanden ist und der Mensch entstanden ist, die parallel existieren können. Dann tut ja keinen weh. Warum muss da nur ein Ding einfach Gültigkeit haben? Das habe ich nie verstanden und das verstehe ich nach wie vor nicht. Warum man da nicht die Geschichte um der guten Geschichte willen einfach akzeptieren kann. Aber ja, ich tue mir selber schwer. Ich bin da irgendwie auf dem Weg, wo ich selber... Ich finde da immer die Ursula Le Guin toll, das ist eine Autorin, amerikanische Sci-Fi-Autorin, die, finde ich, für mich so viele Sachen auf den Punkt bringt, in dem Zusammenhang, dass ich einfach sehr, sehr schön finde. Zum Beispiel spricht sie viel über Animismus, was eine japanische Idee ist, dass jedem Objekt ein Geist oder eine Seele drin wohnt. Wenn ich auf einen Berg gehe, dann muss ich vorher diesen Geist um Erlaubnis fragen, ob das eh okay ist. Wenn ich auf diesen Fluss gehe, dann muss ich vorher fragen, oder zumindest Bescheid geben, hey, ich komme da jetzt. Achtung, Flussgeist, ich gehe da jetzt rein. Und das finde ich schön und das finde ich, das spüre ich auch, wenn wir vorher über die Berg zumindest geredet haben, dass diese Berg halt einen gewissen, dass die schon ein eigenes, dass die schon eine Rechte haben. Und diese Rechte nimmt man halt völlig weg, wenn man den jedes Leben abspricht und nur sagt, das ist ein Storhaufen, wo gehst du irgendwie auf die Kinder und dann können wir da ein Loch reingraben und dort den wegsprengen und dann eine Seilbahn dorthin. Und früher waren diese Berge etwas extrem Heiliges, oder in gewissen Ländern sind Berge immer noch was Heiliges, was man ja voll versteht, wenn man diese Berge einfach anschaut und die Wälder anschaut, dass die was Heiliges sind. Aber wenn wir Religion auf einmal zur Seite kehren und jeden Animismus einfach rational wegstreichen und jeden Berg und jeden Wald irgendwie ein Preisschild umhängen, dann vernichten wir diese Götter einfach oder vernichten wir diese Art von Religion, die unser Planet braucht, damit wir gesund gemeinsam da leben können.
Paul, irrsinnig interessantes Gespräch bisher, nämlich deswegen auch interessant, weil ich die wirklich jetzt länger nicht gesehen habe. Wie gesagt, wir haben uns kennengelernt mit 19, 20.
Da haben wir uns jeden Tag gesehen quasi.
Da haben wir uns eigentlich jeden Tag gesehen. Mhm. Und habe halt dann wirklich die Entwicklung natürlich selber auch durchgemacht als Musiker, aber man macht es ja dann irgendwie auch gemeinsam. Und kann mich erinnern, dann war einmal ein deutscher Kollege bei euch übers Wochenende von einem Label und also dann war plötzlich das Thema Label, aha, sowas gibt's. Und es war halt irgendwie so ein gemeinsames Hineinschnuppern in dieses Musikbusiness.
Ja, das
und
stimmt.
Wir haben ja dann auch sogar einige Konzerte gemeinsam gespielt.
Ja, sicher. Wir haben ja gemeinsam wir waren ja gemeinsam am Anfang beim Philipp noch in der Band, da war er noch dabei.
Ja.
Gemeinsam musiziert auch.
Stimmt. Dann bei einer Viech-Radio-Session, FM4, da war ich dabei, da habe ich Bass gespielt, da kann ich mich erinnern, bei so ganz einer von den ersten Sachen. Und dann bei Philipp Sales Projekt, wie es, glaube ich, noch nicht für Welt die Großkasten hat, waren wir dann so als
Backing-Band. Wir waren die Backing-Band quasi, ja.
Einige Male unterwegs. Schöne Erinnerungen.
Ja, das war super.
An der Stelle schwelgen der Paul und ich dann noch länger in Erinnerungen. Wir erinnern uns an viel lustige Geschichten von früher, erzählen uns ein paar Geschichten von gemeinsamen Auftritten und so weiter. Und das ist für mich generell ja das Schöne am Touren mit Bands, dass so viele lustige Geschichten entstehen. Und einige davon vergisst man einfach echt wirklich nie.
Mein Wunsch war nie, voll berühmt zu werden oder so. Das war irgendwie nie so die Sache, die mich kreizt hat an dem Musik machen. Ich wollte einfach voll viel Musik machen. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt muss man dann, angenommen, man hat dann voll den Mega-Erfolg und dann muss man die ganze Zeit diesen Scheiß vielleicht, also diesen potenziellen Scheiß, den man natürlich selber geschrieben hat, aber dann muss man den die ganze Zeit mittragen, anstatt wieder Neues zu machen. Und so, ich habe mir gedacht, viel cooler, cool wäre, wenn man einfach immer was machen könnte. Ich habe eher gedacht, so, man, also als Produzent, das finde ich cool, wenn man immer so Sachen begleiten kann und einfach verschiedene Sachen ausprobieren kann. Voll, das hat mich eigentlich immer gereizt. Und der Erfolg, ja, ich kenne es schon von anderen Leuten, dass das ganz ein starker Gradmesser ist, ob das Projekt jetzt erfolgreich ist oder nicht, wenn das jetzt eine gewisse Art von Plays hat oder irgendwelche Millionen Klicks für irgendwas. Und da denke ich mir so, Alter, was ist denn los mit euch? 1 Million Leute haben das angehört. Und wenn es bei mir 30.000 sind, ist das dann, was wollen wir mit diesen Zahlen überhaupt? Das ist überhaupt komisch, dass das überhaupt da steht. Können wir das nicht weg da? Wen interessiert das? Das macht dann vorher einen komischen, oder dann bei YouTube, dass man dann Videos sortiert nach meist gesehen. Das ist doch auch völlig Hierarchie, die völlig bescheuert ist, finde ich. Und wäre doch cooler, wenn sie irgendwie einfach die Alben so in der Reihenfolge einfach zeigen, wie die Künstlerinnen das vorgesehen haben, damit man das einfach, diese Idee da mitkriegt und nicht noch sortieren noch, wie viele andere Leute oder wie viele andere Bots haben das in einer Playlist drin gehabt und deswegen hat es so und so viele Millionen Klicks.
Mhm. Du lebst ja von der Musik seit geraumer Zeit, schon seit länger. Lebst du als selbstständiger Künstler, nennen wir es mal so. Mhm. Das ist natürlich lässig, weil du hast wahrscheinlich viel mehr Zeit wie vorher, dass du dich damit beschäftigst. Jetzt stell ich mir aber vor, du hast das zum Beispiel vorher kurz angesprochen bei diesem Thema mit dem Song über Steyr, mhm. Dass du zum Beispiel also eine künstlerische Partnerin hast, die dir dann gern schwierige Aufträge gibt oder die du schwierig empfindest. Herausforderung ist gut. Das interessiert mich wirklich persönlich. Wie gehst du damit um, wenn es einfach mal nicht so rennt? Wo du wirklich anstehst, es geht nichts weiter und das aber schon seit Tagen oder seit Wochen. Oder ein Konzert ist schlecht besucht, 3 Leute im Publikum oder die Reaktion auf eine Veröffentlichung findet nicht statt, was ja wahrscheinlich am meisten wehtut, weil Verriss ist ja eh gut, also es ist ja wieder zumindest Aufmerksamkeit. Aber wie gehst du damit um, wenn dann ja gleichzeitig deine Existenz dran gekoppelt ist?
Voll, das ist eine gute Frage. Und dann habe ich am Anfang auch sehr oft gehadert, wie geht man mit dieser Existenzangst um als selbstständiger Künstler. Mir hat da geholfen, indem ich einen Puffer aufgebaut habe, und da spreche ich von einem reinen finanziellen Puffer, dass ich weiß, okay, das nächste Jahr, wenn alles in die Hosen geht, kann ich trotzdem die Miete zahlen, wenn wir einen Kredit am Laufen, meine Freundin und ich, den können wir auch abzahlen. Ich möchte einen Puffer haben auf mein Konto, und seitdem ich diesen Puffer habe, das ist nicht viel, das sind 15.000 Euro oder so. Wenn ich einfach diese 15.000 Euro am Konto habe, das habe ich irgendwie ein bisschen nicht zum Wirtschaften, aber einfach nur für meine Psychohygiene, dass ich mir nicht denke, ich muss am nächsten Tag verhungern. Seitdem geht es mir viel besser. Aber dass man diesen Puffer aufbaut, das dauert natürlich eine Zeitl. Mir hat das geholfen, diesen Puffer aufzubauen, indem ich vorher als Volksschullehrer gearbeitet habe. Und davor war ich Student. Und wenn man als Student dann irgendwann einen Job hat und Geld verdient, denkt man sich auf einmal, wow, ich habe einfach so viel Geld und ich habe gar nicht gewusst, wohin damit. Und deswegen habe ich da schon einen guten Startvorteil gehabt. Und ich bin jetzt an jemand, der sich viel Zeit kauft. Und klar, mein Studio schaut jetzt gerade aus, als hätte ich voll viel Zeit und da steht überall was herum. Aber ich kaufe mir nicht, keine Ahnung, ich habe kein Neumann-Mikrofon, das 5.000 Euro kostet. Ja. Also ich finde, so ein Puffer anlegen hilft einfach einmal, damit man sich nicht denkt, boah, das muss jetzt so funktionieren, weil sonst gehe ich bankrott. Und die zweite Sache ist, dass sie eigentlich so Flauten, wo ich mir denke, boah, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Das passiert eigentlich nicht. Und das hängt damit zusammen, von dieser Arbeitsweise, wo ich am Anfang geredet habe, dass ich eigentlich nie vor nichts dastehe und mir denke, boah, ich muss mir zuerst die Finger saugen, sondern ich habe immer irgendwas, mit dem ich spielen kann. Und dann gibt es diese Ausrede eigentlich nicht, dass ich sagen kann, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Im schlimmsten Fall, wenn gar nichts geht, dann sortiere ich meine Demos, und die Demo, die ich heute aufnehme, ist eine Chance, und that's it, und nächsten Tag geht's wieder besser. Voll, ich merke manchmal so nach Urlaube, dass ich manchmal ein bisschen Zeit brauche, bis ich wieder im Groove bin. Aber das ist dann auch oft eine gute Zeit, wo man merkt, okay, jetzt muss ich mal meine Sachen zusammenrahmen oder meine Buchhaltung machen oder irgendwelche was lesen, was mich inspiriert oder so. Also ich habe keinen Stress. Und was auch hilft, finde ich, wenn man ein Projekt hat, dass man sagt, okay, jetzt habe ich zum Beispiel ein neues Fischalbum, das machen wir fertig. Und dann währenddessen überlege ich schon, was ich das nächste machen könnte, und freue mich dann schon voll, was das nächste ist. Und dann ist es fertig, das Viechalbum, und am nächsten Tag passiert dann geht's weiter. Also das ist kein, ich setze mich noch nicht hin und warte, bis jetzt die Reviews einer flattern oder so und schau dann, wie die Leute drauf reagieren, sondern dann ist meistens schon, dann kommt ja schon das nächste, und ich schaue immer, dass ich wirklich ein Projekt dann wirklich mache, mit dem widme. Wenn es fertig ist, freue ich mich wirklich aufs nächste, weil das dann halt passt, es geht am Anfang, und gerade die Anfänge vom Projekt sind voll lustig, weil ich dann eben zuordnen kann, schauen kann, was passt da rein, was konnte ich machen, was Konzepte schreiben, Ideen überlegen, zusammenwürfeln. Genau so habe ich dann schon voll Lust aufs nächste Projekt und stecke da nicht und mache gleich weiter.
Dadurch, dass du ja viele verschiedene Sachen machst, also Solo-Projekt, Band-Projekt mit Viech, Band-Projekt mit Martha zum Beispiel, Theater, Musik, Filmmusik, stellen wir es dann leichter vor, so wie du sagst, dadurch, dass immer Projekte in der Pipeline sind, wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Da habe ich mal gehört vom Franz Wenzel von Kreisky, wo er quasi das auch sagt, dadurch, dass er verschiedene Projekte hat, mit Album, Buch, Projekt, dieses Lesung, Kabarett, was weiß ich, jedes immer in unterschiedlichen Stadien gerade ist. Bei dem einen hast du vielleicht gerade die Anfangsmotivation, die wir kennen, boah, voll geil, ich mache jetzt einen Podcast, ich mache jetzt ein Video. Und dann die Mühen der Ebenen, wo man es halt machen muss, ja. Mhm. Dann das fertig machen. Finde ich ganz stark, finde ich, gibt's überall. Vorne und hinten. Und dann muss man das dazwischen, muss man halt dann machen. Und das ist halt Arbeit. Mhm. Gibt's sowas wie Selbstzweifel? Denkst du manchmal, das ist nicht gut, das ist ein Schatz, was ich mache, wie gehst du um damit?
Ja, das habe ich ganz viel bei der Stimme, bei der Gesangsstimme. Es war wirklich jahrelang einfach ein extremer Baustell. Du kennst ja meine alten Sachen, wo ich dann ganz tief und so verzerrt singe. Also, man braucht kein großer Psychologe sein, um einfach zu schauen, okay, der fühlt sich wahrscheinlich nicht ganz wohl mit seiner normalen Gesangsstimme. Mittlerweile habe ich meine Stimme irgendwie akzeptiert. Wenn ich das so höre, dann finde ich das okay. Habe ich dafür gearbeitet an meiner Stimme. Ich glaube, das hängt dann auch damit zusammen, dass man einfach seine Gesangsübungen macht und dann irgendwie sagt, okay, warum wird die nicht besser, ohne dass man einfach seine Übungen macht. Aber ich muss sagen, seit ein paar Jahren, und das hat auch mit dieser Selbstständigkeit zum tun, dann kann ich mich schon erinnern an eine Zeit, wo ich angefangen habe, als Lehrer gekündigt, und dann halt so gesagt, okay, ich muss jetzt jeden Tag da hinfahren, das ist jetzt mein Ding, was ich mache, und da muss ich meine Übungen machen, weil sonst geht's zurück zu meinem alten Job und fertig, da gibt's dann keine Ausrede, wo ich kann jammern, was ich will, und seitdem mache ich das auch, und immer, wenn es mich ärgert, und immer denke, boah, heute gefällt es mir, keine Gesangsübungen machen, dann denke ich mir, das ist das, was du irgendwie ausgesucht hast halt. Ja, immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, dass es dann mühsam ist, Buchhaltung und Förderungen und das ganze Zeug zu machen. Aber ich denke mir also, hey, das ist echt ein Mini-Auftrag. Als Lehrer war extrem bürokratische Geschichten, wo du denkst, boah, was ist das für ein Scheiß? Also das, was ich gerade mache mit Förderungen und so, echt einfach easy. Ich habe eine Steuerberaterin, die nimmt mir viel Arbeit ab. Ich muss dir das nur hinschicken, ein bisschen sortieren. Ich kenne die Förderungen, wann die Deadlines sind, muss da halt, klar, muss man ein Konzept schreiben, aber das muss ich ja sowieso, weil sonst weiß ich nicht, was ich als nächstes mache. Muss einen Finanzplan aufstellen, ja, das muss ich eh sowieso, weil sonst ist mir völlig unseriös, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet und was ich da mache und keine Ahnung. Also ja, die Selbstständigkeit bringt da irgendwie viel, sind irgendwie viel extra Aufgaben, wo man sich vorher denkt, boah, das ist eine Chance und so. Denkt man, das gehört halt irgendwo dazu und das ist bei jedem Job, egal was man macht. Wahrscheinlich nicht bei jedem, aber bei den meisten Jobs gibt es irgendeinen Teil, wo man sich denkt, boah, das würde ich gern nicht machen. Aber das, so ist es einfach.
Du machst relativ viel, also bist breit aufgestellt. Gibt's was oder wozu würdest du Nein sagen?
Ich habe schon einige Sachen Nein gesagt. Meistens hat das irgendwas mit, leider sind das dann die gut bezahlten Sachen, mit Werbegeschichten zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, da war ein Stadtfest in Wien für den einen Ikea, den sie gebaut haben. Da haben sie irgendwie so über Marketingagentur gefragt, ob ich ein Kirchenkonzert spiele am 15. Und ich gesagt, ja, klar, bin ich dabei. Und dann ist erst später, sonst irgendwie haben sie rausgeguckt, dass das ein Stadtfest ist, das Ikea finanziert. Und dass dann mein Name mit einem fetten Ikea-Branding da irgendwie daneben wäre. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich habe dann sehr kurzfristig abgesagt, die waren sauer, aber das war okay. Solche Sachen mache ich nicht. Und das ist schon eine von meinen Grundsätzen. Ich möchte integer bleiben. Ich möchte das machen, ich möchte nicht für irgendwas Werbung machen mit meiner Musik, was ich nicht voll unterstütze oder irgendwie cool finde oder, also das sind so Grenzen.
Ist ja schön, wenn man sich das leisten kann, ja.
Als Band ist wieder anders. Wenn ich allein bin, kann ich es allein entscheiden.
Ist was anders, ja.
Mit Viech wäre das wieder was anderes, ja. Weil die fragt in den Raum stellen, hat man eh nie gehört, das nächste Album steht ums Eck, also ich möchte da keinen verurteilen, der sowas macht, gar nicht.
Paul, meine Fragen zum Abschluss. Gibt es irgendwelche Sachen, die du noch nicht gemacht hast, die du gern machen möchtest oder die du bis jetzt noch nicht traut hast, Formate, Projekte?
Ah ja, mein nächstes Album. Und das finde ich auch, okay. Find ich eine super Frage, weil ich finde so Sachen, wovor man Angst hat, sind eine super Wegweiser, wohin man sollte irgendwie. Ich scheue mich schon die ganze Zeit vor Papiernotation und mache das aber eigentlich schon gern. Ich bin zwar langsam, aber ich mache es gern, so Partituren schreiben. Und beim nächsten Soloalbum möchte ich gern also 4 Nummern schreiben, so je 10 Minuten. 1,5 Nummern sind schon fertig, wirklich geschrieben in Partitur. Und dann quasi umsetzen mit kleinem Orchester, mit kleiner Band. Das ist so ein Ding, was ich gerade machen möchte und auch bald machen möchte. Und sonst, ich arbeite gerne mit so Zettelkasten, mit so A6-Zettel, wo ich irgendwie Sachen draufschreibe und ich habe eine ganze Rubrik an so Sachen, die ich gerne in Zukunft machen möchte.
Den musst du mir dann sagen, weil ich habe gelesen davon und ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe mir es nicht vorstellen können, wie du das verwendest. Ja.
Ich habe ihn nicht da, ich habe ihn daheim halt. Mittlerweile ist er so groß, es sind halt so Notizen halt.
Einfach Ideen. Oder To-Dos oder wie? Oder
unterschiedlich. Also je nachdem, es gibt verschiedene Orte in diesem Zettelkasten, wo man Sachen einsortieren kann. Mhm. Es gibt jetzt so dieses normale Journal, wo man Tagebuch reinschreibt oder so, keine Ahnung, irgendeine Patching-Idee von wie am besten mein Studio am besten wieder neu verbindet. Und das ist sowas, das muss ich ja nicht aufheben, aber ich hebe es schon gern auf. Und dann gibt es jetzt Sachen, die mag ich dann schon sehr. Und das sind dann irgendwie so Sachen, die ich schon aufhebe. So, okay, was für Instrumente spielen wir gerade? Das habe ich dann irgendwie schön geschrieben mit der Schreibmaschine und denke mir, das möchte ich aufheben. Und ich mag das Format irgendwie gern. Und dann gibt es irgendwie im besten Fall ein cooles Gedicht oder so, was ich mir halt abtippe. Und dann tue ich es im Zettelkasten in die Rubrik. Da gibt es dann irgendwie schwindeligen Rubrik Geist oder was weiß ich was. Oder
sowas
rein. Und dann habe ich auch, das spielt in die gleiche Kategorie rein wie Material mit Material Musik, dass ich ja nicht nur Musik mache, sondern auch Texte schreibe. Ich finde, Texte schreiben ist um einiges schwieriger für mich wie Musik schreiben, also Songtexte schreiben. Und da hilft mir auch dieses Archiv einfach, wo ich einfach meine Zettel habe. Das mache ich daheim in der Früh, Texten, und dann gibt's daheim, okay, setze ich mich im Halbschlaf hin und habe diesen Zettelkasten vor mir, wo ich auch einen Haufen an Ideen habe. Jetzt fürs nächste Theaterstück muss ich quasi texten wieder. Und dann nehme ich die Ideen, was irgendwie zusammenpassen, schaue, ob was zusammenpasst, ob irgendwas zusammengewürfelt wird, mache irgendwie Heiferl und schreibe dann diese Texte halt. Und dann ist es schon noch viel mehr Arbeit, wie einfach nur zusammensuchen, aber es ist ein guter Start. Ja. Und das ist eigentlich der Hauptgrund für den Zettelkasten. Und wenn wir über das Lied von Steyr vorher geredet haben, dann ist das Lied hauptsächlich was geworden, weil ich eine gute Methode mit diesem Zettelkasten für dieses Lied eigentlich entwickelt habe. Und das habe nicht ich erfunden oder so, gar nicht. Das ist vom eher deutsche Wissenschaftler, also Nikolaus Luhmann, glaube ich, hat er geheißen. Für mich war die Herausforderung, ich habe da diesen Ort, ich habe da ganz viele Quellen, ich habe da ganz viele Infos, ich muss diese Infos irgendwo ordnen, muss dann daraus sehr viel Liedtext schreiben. Und da habe ich versucht, dass ich die Sachen, die ich cool finde, aus diesen historischen Quellen in kleine Bündel zu bocken und dort dann irgendwie so zu sortieren und dann zusammengewürfelt irgendwie einzusetzen. Genau, also einfach auch wieder so eine Art von, wie geht man mit Material um und wie kann man Material kreativ verarbeiten. Das hat mir da extrem viel Spaß gemacht, das hat mir voll taugt. Und seitdem mache ich eigentlich alles mit A6-Zettel. Also mein Leben ist organisiert in A6-Zettel, was manchmal sehr schrullig ist und meine Freundin lacht mir immer wieder aus. Aber ich bin einfach ein großer Fan von dem Format und von Pergaminhüllen und von auf A6-Zetteln mit Schreibmaschine schreiben. Und das sind halt meine Freuden im Leben.
Finde ich schön, Paul. Es ist greifbar im wahrsten Sinne des Wortes für mich. Gibt es rückblickend betrachtet irgendwas, was du gern anders gemacht hättest?
Ja, sicher sehr viel in meinem Leben. Aber so rein von der kreativen Entscheidung, seitdem ich selbstständig bin und da als Musiker hauptberuflich arbeite, bin ich eigentlich sehr stolz, dass ich diesen Weg so gemacht habe und dass ich da schon meinem Herzen da irgendwie gefolgt bin und einfach auch das nötige Glück gehabt habe oder den nötigen Ehrgeiz oder so. Nein, ich bereue nichts.
Und jetzt nur Paula Gedankenexperiment am Schluss. Mhm. Du sitzt jetzt da und kannst deinem 20-jährigen Paul, der in Graz in der Wohnung sitzt, einen Tipp geben, einen Rat geben. Was würdest du ihm sagen?
Kauf dir ein Kassettendeck von Tasker im Apartastudio und du wirst extrem viel Freude dran haben und lass den Computer ein, zwei Jahre einfach stehen und das wird großartig werden.
Genial. Paul, danke, es war riesig inspirierend. Du hast viele Sachen gesagt, die ich eigentlich gern mit 20 auch schon gewusst hätte. Also ich finde, von dir kann man sich was abschauen, was die Herangehensweise angeht an Kunst, generell Kunst machen. Ja, was ist wichtig, was ist eigentlich nicht so wichtig? Und finde, du hast das irgendwie geschafft, im Laufe der Jahre die Dinge zu beleuchten, die wichtig sind und die Dinge halt abzutrauen, die halt nicht so wichtig sind, aus meiner Sicht. Und ja, sag danke dass du mich da eingeladen hast. Danke, dass du die Zeit genommen hast. War ein riesig inspirierendes Gespräch. Vielleicht sprechen wir irgendwann wieder mal, wer weiß.
Ja, danke
schön. Auf ein Getränk werden wir uns auf jeden Fall bald wiedersehen. Ja.
Cool.
Danke, Paul.
Ja, ich sag danke schön. Ciao.